Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Kulturjournalist und Autor Tobi Müller. Guten Tag, Herr Müller.
Hallo, Frau Schäfer.
23. Dezember, das heißt, morgen ist Heiligabend. Freuen Sie sich?
Ja, ich freue mich schon, wenn es dann mal soweit ist. In dieser Pandemie hat man ja immer ein bisschen mehr zu tun, nicht weil man so ein toller Hecht ist und so viele Aufträge hat vielleicht, aber weil der Organisationsgrad von allem doch deutlich steigt. Und in meinem Gefühl ist das schon so, dass da die Dinge sehr eng werden vor Weihnachten. Aber ich habe immerhin schon im letzten Wochenende mit dem Kleinsten unserer Söhne Weihnachtskekse gebacken. Da habe ich also schon mal ein bisschen vorgelegt, was die Stimmung angeht. Und wenn es dann soweit ist, freue ich mich auch. Ja,
ich glaube, man freut sich so oder so. Also denke ich mal. Und gerade auch, wenn viel zu tun ist, dann irgendwann am 24. hört es ja dann auf, auch unter normalen Umständen, Pandemie hin oder her, dann ist irgendwann mal Ruhe, ne?
Es ist wirklich der einzige Tag, wo das so ist, ja. Also die E-Mails nehmen ja jetzt schon ab. Das hat man auch noch mal gemerkt. Seit dem Wochenende würde ich schon meinen, dass da deutlich weniger kommt. Am Montag kommt nochmal ein Schwung. Und dann ist echt mal Ruhe, ne? Also wie dann am 31. nochmal und vielleicht am 1. Das ist schon immer noch eine sehr große Unterbrechung, eine Ausnahme, die wir sonst nie haben, auch nicht bei 38 Grad draußen im Sommer.
Richtig. Wie wird es aber gefeiert werden, dieses Fest, gerade auch was die Gottesdienste betrifft? Darüber wird debattiert und darüber werden auch wir beide gleich debattieren. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie uns zuhören hier in Deutschlandfunk Kultur. Wir müssen heute die höchste Zahl an Todesfällen binnen eines Tages in der Corona-Pandemie vermelden. 962 Menschen sind gestorben in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts und es sind 24.740 Neuinfektionen gemeldet worden. Also die Lage ist einfach trotz Lockdown weiterhin wirklich ernst und in dieser Situation ist die Frage, wie umgehen mit den Gottesdiensten. Tobi Müller ist mein Gast heute, Kulturjournalist und Autor. Herr Müller, lassen wir erst einmal den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche zu Wort kommen, Heinrich Bedford Strohm. Der hat sich nämlich dagegen ausgesprochen, Gottesdienste generell abzusagen, denn er sieht das so.
Dieses Bild von den vollen Kirchen, das wird es nicht geben. Die allermeisten Menschen werden über digitale Formate, über Fernsehgottesdienste, deren Zahl höher sein wird, und über Hausandachten, für die wir die Materialien jetzt schon verteilen, feiern. Aber es gibt auch Menschen, die leben alleine, die brauchen dringend diesen Trost, auch wo sie andere Menschen neben sich haben. Und deswegen sage ich, gibt es einen engen Korridor, zu dem gehört aber auch, dass eben manche Gottesdienste auch in den Kirchen gefeiert werden.
Also manche Gottesdienste sollen Präsenzgottesdienste bleiben. Denken Sie, dass Herr Bedford Strohm da recht hat? Sollte es so sein oder sollte man die Gottesdienste einfach alle strikt verbieten, weil die Lage so ist, wie sie ist?
Na gut, das ist sein Geschäftsmodell, ne? Dass er für die Gottesdienste quasi plädieren muss, wie das ist. Ich bin da unsicher geworden im Verlauf. Im November hätte ich noch gesagt, ja, auf jeden Fall, die religiöse Versammlungsfreiheit wiegt höher als zum Beispiel die subventionierte Kunst der Kommunen. Sie erinnern sich, damals haben wir über die Schließung der Theater gesprochen oder der Museen. Da haben sich viele übergangen gefühlt, gerade der Künstler und KünstlerInnen dachten, wir haben so gut aufgepasst die ganze Zeit und die Kirchen dürfen jetzt offen halten und wir nicht, wir müssen schließen mit all diesen Hygienekonzepten. Da dachte ich, ja, nee, also religiöse Versammlungsfreiheit ist was anderes. Mittlerweile bei den Zahlen muss ich aber schon sagen, na gut, also jetzt ist dieses Abwägen vielleicht dann auch mal vorbei. Wobei, gut, ich kann mir schon vorstellen, dass es Formen gibt der Versammlung, die immer noch möglich wären. Ich zucke immer zusammen, wenn es um generelle strikte Verbote von allem geht. Aber meine Geduld ist da oder meine Toleranz vielleicht oder mein Verständnis für diese Versammlungsfreiheit hat da nochmal deutlich abgenommen in den letzten, was waren es, auch nur 6 Wochen.
Aber wenn Sie sagen, also am Anfang haben Sie schon gedacht, die religiöse Versammlungsfreiheit ist was anderes als zum Beispiel zu sagen, ich muss aber ins Museum gehen, ich muss aber ein Konzert hören, dass da, Sie haben im Vorgespräch vorhin, als wir sprachen, als die Nachrichten noch liefen, gesagt, Sie sind Agnostiker, Sie brauchen sozusagen keinen Gott für Weihnachten, aber trotzdem sagen Sie, eigentlich sei die religiöse Versammlungsfreiheit doch was Besonderes.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, weil sie da natürlich einfach auch nochmal getrennt ist vom Staat. Ich meine, der Staat greift ja gerade in Deutschland schon sehr direkt ein in die Kunst und die Kunstförderung. Das Also deswegen haben wir ja eine der einfach größten Museums- und Theaterlandschaften weltweit. Das hat sehr viele Vorteile. Der Nachteil ist aber auch, dass man sich dann doch ein bisschen stärker konform verhalten muss zu der Politik, die einem da auch füttert. Und dazu gehört eben diese Verantwortung da zu übernehmen. Aber ich finde schon, also wenn ich mir jetzt da gucke, was im Norddeutschland zum Beispiel gemacht wird, Vespa in Innenhöfen, Open-Air-Geschichten und so weiter. Wenn das wirklich Leute sind, die sonst alleine sind, kann ich mir das schon vorstellen. Ich wünschte mir da eigentlich eher, dass vielleicht eine Kultur zurückkommt, auch der Kirchen oder Moscheen oder Synagogen, das sind da natürlich mitgemeint in dem Fall, muss man auch mal sagen, dass man diese Feste auch wieder nach außen trägt. Das war ja auch mal so bei uns. Ne? Also dieser Rückzug quasi nur in die eigenen vier Wände zur Kernfamilie dann auch noch, wie es jetzt natürlich sein muss, weil wir uns nicht besuchen können, das ist eine relativ junge Entwicklung historisch. Ne? Also dass man das auch quasi immer schon kommunaler und nach draußen hin gefeiert hat, wie es heute im Süden ja noch der Fall ist, wo es natürlich wärmer ist, das sind andere klimatische Bedingungen, fände ich eigentlich gar nicht so schlecht, soweit das denn geht unter den aktuellen Bedingungen, aber dass man das quasi in den Innenhof trägt, Open Air, mit wenig Leuten macht, das finde ich eigentlich, also gerade für unsere christliche Kirche, wenn ich das mal so sagen darf, hier im Norden Europas, eigentlich eine ganz schöne Idee.
Aber auch eine Hausandacht kann doch eigentlich eine schöne Idee sein. Das hat Herr Bedford-Strom ja eben auch gesagt. Also die Kirchen, die Gemeinden sozusagen geben Tüten aus und da ist dann eine Kerze drin, da ist die Weihnachtsgeschichte drin und dann kann man sich auf der Homepage der Kirche jeweils die Musik anhören und dazu singen. Also das alles zu Hause vor dem Weihnachtsbaum, das hat vielleicht auch was.
In jedem anderen Geschäftsfeld nennt man das Delivery. Ne? Klar, warum nicht auch bei der Kirche?
Ja, gut. Mal gucken, wie das angenommen wird. Es ist trotzdem interessant, also dass dieses Bedürfnis, dass es einfach ein existenzielles Bedürfnis gibt bei vielen Menschen nach Trost, nach Zwiesprache mit Gott und das in der Gemeinschaft.
Ja, klar. Also das sehen wir natürlich auch schon seit 9 Monaten. Ob das jetzt unbedingt Gott sein muss, bin ich mir nicht so sicher. Da gibt es ja auch andere Fragen, die man sich da ständig stellt, gerade um Weihnachten herum. Also ich nehme das zum Beispiel in meinem Umfeld so wahr, dass man sich auch verstärkt fragt, was ist eigentlich der Status oder was macht die Freundschaft aus? Ja, die jetzt natürlich auch auf Probe gestellt wird bei vielen. Das hat ja auch was sehr Kommunales, also etwas, was eben die enge Familienbindung eben auch überschreitet oder ergänzt oder erweitert, wie das für manche Leute dann eben die Religion ist oder die Kirche, für andere vielleicht eher die Freundschaft oder auch sein berufliches Netzwerk und so, wo man jetzt so dermaßen beschränkt wird, ne, dass man vielleicht 3, 4 Leute regelmäßig auf Spaziergängen sieht und so weiter. Und bei vielen anderen schon damit rechnen muss, sehe ich die jetzt vielleicht ein Jahr nicht oder 1,5 Jahre nicht, weil sie vielleicht zum erweiterten Freundeskreis gehören, der aber auch wichtig ist für die eigene Identität, für das Ausprobieren von Gedanken, für das Erfahren von Diversität, gerade wenn man in einer Stadt wohnt und so. Das sind so Gedanken, die schon jetzt bei mir als Agnostiker, das heißt, ich glaube schon, dass da irgendwelche anderen Mächte da sind, die wir nicht kennen, aber ich glaube, es ist nicht die Kirche, die sich da wieder stellen. Vielleicht sind das ganz ähnliche Fragen.
Ich habe mit Ursula Weidenfeld schon drüber gesprochen am Montag hier an dieser Stelle. Sie war auch zugeschaltet und sie sagt, naja, also zum Beispiel so eine Hausandacht ist schön oder auch ein Fernsehgottesdienst ist schön, aber es gibt eben eine besondere Situation bei den Katholiken. Das sagt sie so.
In der katholischen Kirche gibt es ja eine Besonderheit, die eben die gemeinschaftliche Feier der Eucharistie betrifft und die kann man eben nicht am Fernsehen haben.
Ja, kann man nicht am Fernsehen haben, kann man auch nicht zu Hause feiern. Da braucht es eben dann die Wandlung in der Kirche.
Ja, obwohl das ja gerade interessant, ne, was das dann für die Einzelnen, für die Reformierten, wie ich in meiner Heimatschweiz sage, wie heißt das, für die Evangelischen in Deutschland tatsächlich, und für die Katholiken bedeutet das was ganz anderes. Ne? Also für die einen isst man ja dann quasi konsumiert den Leib und das Blut Christi. Das ist die Transsubstantiation, oder heißt das, glaube ich, dann in der Eucharistie.
Ja, das ist dieses
Und
Wort.
Für die anderen bedeutet es eben nur. Ne? Also ich glaube quasi, dass die bei evangelischen Glaubens ist, kann das sehr wohl mit dem Fernsehen machen, weil es eben nur einen Bedeutungsvorgang zeigt.
Genau.
Aber für den Katholiken, für die Katholikin muss es natürlich tatsächlich the real thing sein, sozusagen, also der eigentliche Konsum, das wird dann schwierig. Aber ich glaube auch da, also wir bestellen Essen, viele Leute machen das zumindest die ganze Zeit, ich würde eher davon abraten, das zu oft zu tun, aber gut, das kann man machen. Das ist quasi der katholische Move, das sollte doch eigentlich auch mit einer Oblate möglich sein.
Mal gucken, ob das möglich ist für die Katholiken. Ja, Herr Müller, Sie sind eben Kulturjournalist und haben daher einen Blick für die Kulturinstitutionen. Und Sie sagen, wenn das Geld knapp wird, dann braucht man eine Grundsatzdiskussion. So haben Sie es uns hier in die Redaktionskonferenz heute früh sozusagen reingemailt. Welche Grundsatzdiskussion fordern Sie?
Ja, die ist eigentlich schon sehr lange hängig. Ich glaube, wie so vieles verschärft die Pandemie sie einfach gerade. Wir müssen mal sehen, wenn wir mal auf die Theaterlandschaft gucken, die ja weltweit einmalig ist in Deutschland, wird da schon sehr lange sehr viel gespart. Es ist nicht so, dass diese Krise, diese Finanzkrise quasi neu wäre für die Häuser, gerade an der Peripherie. Wir sitzen hier in Berlin oder in Hamburg oder in München, haben immer noch relativ gut geförderte große Häuser, wo diese Sparzwänge noch nicht ganz so sichtbar sind wie anderswo, aber es wurde in den letzten 20 Jahren schon sehr viel gespart. Dass die Haushalte der Kommunen, zum Teil auch der Länder und auch des Bundes, der da auch aktiv ist in gewissen Institutionen, jetzt wirklich sehr stark irgendwie angeschlagen sind, das ist ja klar. Das heißt, es wird schwierig sein, das da irgendwie durchhalten zu können. Und was ich meine mit der Grundsatzdiskussion ist dann eher, wozu sind diese Häuser eigentlich noch da? Weil diese Höhe an Subventionen wird man in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich nicht mehr so hinkriegen. Man wird auch da ein bisschen bluten müssen. Das wird schwierig für viele Häuser. Aber es gibt ganz viele andere Kunstsparten, die es quasi gar nicht mehr geben wird oder die wirklich noch unter ganz anderen Bedingungen arbeiten. Und da würde ich mir so eine Diskussion hoffen im Sinne von Solidarität. Und zwar nicht die, die man vom Staat und von den SteuerzahlerInnen einfordert, sondern die untereinander, also quasi zwischen den Künsten, wenn man so möchte. Ein Theaterhaus kann ein Konzerthaus sein, ein Museum kann auch ganz andere Dinge veranstalten und so weiter. Das sind unsere öffentlichen Immobilien, Läden mitten in der Stadt, die man jetzt einfach, es gibt auch künstlerische Gründe dafür, jetzt gibt es aber gesellschaftliche Gründe, diverser nutzen muss.
Okay, diversere Nutzung also von den Immobilien oder von den Museen und den Theatern. Sie sagen, es wird ganz verschiedene Kunstzweige sozusagen nicht mehr geben. Ich finde, Sie klingen relativ pessimistisch, denn es gibt ja, wenn Sie da jetzt die Solo-Selbstständigen meinen, die kleinen Künstler oder auch die Solo-Künstler, es gibt ja diese Überbrückungshilfen, es gibt Kurzarbeitergeld für die Unternehmen, also zum Beispiel für die freien Theater. Es gibt einen vereinfachten Zugang zur Grundsicherung. Es gibt sogar auch natürlich, was man als Kulturinstitution oder Kulturunternehmen auch beantragen kann, Liquiditätshilfen der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Also insofern wird ja einiges getan. Insofern könnte doch einiges auch überleben.
Ja, es wird auch einiges überleben in ganz anderer Form. Also Sie beschreiben jetzt hier so ein bisschen ein Schlaraffenland, Frau Schäfer. Ich weiß nicht, ob Sie solche Anträge schon mal ausgefüllt haben oder mit Leuten zu tun hatten, die das wirklich machen mussten in den letzten 9 Monaten. Das ist erstens nicht so ganz einfach. Es divergiert auch sehr von Bundesland zu Bundesland. Wie viele Mitarbeitende hat man überhaupt welche? Betrifft das quasi nur den Overhead, Mietkosten, Personalkosten? Das ist nicht ganz so einfach. Man muss da sehr am Ball bleiben. Ich meine natürlich auch Leute, die zum Beispiel in der Nighttime Economy, sprich in der Clublandschaft arbeiten, die gerade von der Stadt wie Berlin, in der wir jetzt beide sitzen, auch wenn in anderen Häusern und Räumen sehr wichtig ist, die einfach stirbt und zwar flächendeckend. Da wird nichts passieren bis zum Sommer so richtig. Das heißt, wir werden dann 14, 15, 16 Monate, 1,5 Jahre haben, wo da gar nichts gegangen sein wird. Für die Leute, die Rock- oder Popkonzerte machen, ist das wirklich verheerend für die Veranstaltungsbranche. Die kommen nicht einfach alle durch. Mhm. Und jetzt zu sagen, dass man die groß fett geförderten Institutionen wie Theater, Museen einfach so weitermachen lässt wie bisher und da nicht auch mal, es geschieht in Ansätzen schon. Ne? Es ist nicht so, dass die Schüsse nicht gehört wurden, glaube ich, von vielen Institutionen, dass man da sagt, ja, kommt doch jetzt mal zu uns, ja, und macht mal mit unseren Hygienebedingungen, mit der Infrastruktur, die wir haben, mit der wir das auch machen können, weil wir immer noch die Bedingungen dazu, weil die uns immer noch zur Verfügung gestellt werden vom Staat, dass ihr da auch mal reinkommt, dass man das einfach jetzt stärker mischt und zeigt, wir sind quasi auch gemeinsam eine Kulturbranche, die wichtig ist für dieses Land. Die Gründe dafür kann man dann nochmal diskutieren. Das heißt aber auch, dass hier jetzt einfach mehr Leute reinkommen müssen. Man kann nicht seinen Stiefel jetzt einfach durchziehen, als wäre nichts geschehen und die anderen Kunstsparten außen vor lassen. Wir haben sehr viel bessere Bedingungen, was die Solo-Selbstständigen betrifft, als andere Länder. Denken Sie mal an die USA, was da so geschieht. oder zum Teil auch in Großbritannien. Das ist völlig richtig. Es ist aber nicht so, dass jetzt einfach jeder durchkommt. Da werden verschiedene Kulturzweige komplett anders aussehen in ein, zwei Jahren.
Mag sicherlich sein. Ich wollte eigentlich auch nicht unbedingt ein Schlaraffenland skizzieren, aber ich meine, man muss es ja immerhin zur Kenntnis nehmen, dass die Bundesregierung doch die Kulturinstitutionen insgesamt in Milliardenhöhe unterstützt und dass einiges getan wird.
Die Institutionen, ja. Sie
ja,
sagen die
aber auch die Solo-Selbstständigen und auch die kleinen Unternehmen. Also insofern, Sie haben recht, es ist nicht leicht, die Anträge auszufüllen. Und ich wollte damit auch nicht sagen, dass es sozusagen einfach ist und sagen, sozusagen alle werden geschützt und über die Krise hinweggebracht. Aber es ist auch eben nicht so, wie Sie zu Recht sagen, wie in anderen Ländern, wie in den USA, wo die Situation noch viel, viel dramatischer ist. Vielleicht, also Sie sagen, die Clubkultur wird sterben. Wirklich? Also ich meine, vielleicht ergeben sich tatsächlich danach, wie Sie es jetzt fordern, neue Koalitionen, bestimmte Solidaritäten, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann.
Ja, was heißt danach? Das ist das Problem. Ich glaube, wenn wir das jetzt nicht angehen, wenn die großen Kulturinstitutionen da nicht ein neues Programm auflegen, ein Krisenprogramm, was einfach von mehr Solidarität spricht, als was sie jetzt gerade machen, dann findet diese Triage, wie wir das so brutal nennen, in den Krankenhäusern ganz automatisch statt. Dann werden einfach Zweige absterben. Es ist nicht so, dass sich das jetzt irgendetwas von selbst regelt. Man muss da auch selbst aktiv werden. Und Sie wissen vielleicht auch, wie viel Mühe zum Beispiel Monika Grütters, die Kulturministerin des Bundes immer wieder hat, diese Gelder frei zu machen. Sie weiß ja selber, dass vieles nicht funktioniert hat im Frühjahr zum Beispiel, wo es für viele schon zu spät war, weil es nicht funktioniert hat. Das geht zum Teil ganz schnell. Wir reden hier über Leute, die keine Reserven haben. Wenige, zum Teil aber auch keine Reserven. Und wenn man das jetzt einfach laufen lässt, ich rede jetzt nicht über die Bundeshilfen, sondern so, wie die Institutionen noch funktionieren, dann lassen wir einfach andere sterben, ohne dass wir über sie geredet haben. Und sterben meine ich jetzt wirklich, also die Clubkultur, was soll denn davon überleben? Also die haben genau gar nichts gemacht in den letzten 9 Monaten und werden es wahrscheinlich auch noch ein halbes Jahr nicht tun können. Also auf dem Level
wird diskutiert,
kriegt das niemand durch.
Aber eine Frage noch oder beziehungsweise eine Anmerkung. Wir haben ja auch darüber diskutiert diese Woche, ob es eine Arbeitsversicherung für Künstler geben kann, die bei der Künstlersozialkasse angesiedelt wäre, wodurch man ja auch Solokünstler durchaus stützen könnte in Zeiten, in denen sie kein Einkommen haben. Sowas wäre dann vielleicht in Ihrem Sinne eine gute Unterstützung.
Das wäre eine sehr gute Möglichkeit, darüber nachzudenken und das auszuprobieren. Richtig, jetzt sind wir aber schon wieder bei der Arbeitslosenversicherung, bei der Subvention und so weiter. Ich fände es wirklich wichtiger, dass die Institutionen sich quasi selber stärken damit, indem sie sich jetzt radikal öffnen. Das sind noch nicht Programme, die jetzt auf 10 Jahre festgeschrieben sein müssen. Aber dieser Gestus ist wichtig, weil die Institutionen werden so oder so unter Beschuss kommen. Wir sind in einem Rechtsstrahl drin in Deutschland, wo wir noch nicht wissen, wohin er führt. Und dieser Druck von rechts wird immer auf die staatlichen Institutionen zulaufen, auch auf die Kulturinstitutionen, die von öffentlichen Geldern finanziert sind. Und ich glaube, es würde sie stärken, stärker machen, mehr Rückhalt in mehr verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen fördern, wenn man das jetzt eben auch nach außen trägt und sagt, wir brauchen jetzt einfach mehr Player in unseren Häusern. Das stärkt die anderen, es stärkt aber auch uns selbst.
Tobi Müller ist mein Gast, Kulturjournalist. Ihnen geht's auch gut, höre ich.
Ja, ganz gut. Vor allem, wenn wir das nächste Thema gerade diskutieren, da freue ich mich schon sehr drauf.
Genau, was diskutieren wir nämlich? Wir diskutieren einen Film über die Beatles, der rauskommen wird im August. Eigentlich hätte er schon rauskommen können, aber natürlich ist auch hier die Pandemie dazwischen gekommen. Es ist Peter Jackson, der den Film macht, der auch den Herrn der Ringe ja verfilmt hat. 56 Stunden Material hat er gesichtet über die letzten Sessions der Beatles und ist daraus also jetzt dabei, einen Film zusammenzuschneiden. Get Back wird der heißen. Und Peter Jackson sagt in einem kleinen Clip, den wir uns im Netz schon angucken können, wenn Sie Peter Jackson in eine Suchmaschine eingeben, dann kommt sozusagen dieser Beatles-Clip auch gleich. Er sagt, lassen Sie uns schon mal ein bisschen reingucken in dieses Material und er hofft, dass uns das lächeln lässt. Wir schauen mal, ob das passiert.
So, let's have a look at that and hopefully it'll put a smile on your face and these rather bleak times that we're in at the moment.
Morning, everybody. Another bright day. Morning, camera.
Beatle George Harrison, above, is due in court here today to answer assault charges.
Harrison is accused of assaulting a photographer last May as he and Beatle Ringo Starr left a nightclub. Hey!
Ja, also ich weiß nicht, ob sich das für Sie, für die Hörerinnen und Hörer vermittelt. Aber Tobi Müller hat es natürlich auch gesehen. Sie lachen, das gelingt mit dem Lächeln, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, es macht sehr viel Spaß. Ich freue mich sehr.
Wenn der Film rauskommt, ja. Und was da gezeigt wird, ist das Bild nicht einer zerrütteten Band, sondern das Bild von jungen Männern, die wirklich viel Spaß haben, dabei ihre Musik zu machen, oder?
Richtig. Also ich glaube, zerrüttet, ich glaube schon, dass sich die Beatles damals auseinandergelebt haben. Das wird der Film jetzt nicht ganz kitten können. Das wäre auch Geschichtsklitterung wahrscheinlich. Aber wir haben uns da so ein bisschen festgesessen in den üblichen Geschichten und Erzählungen. Das ist alles auf diesen quasi Celebrity Death Match, auf dieses Duell sozusagen zwischen John Lennon und Paul McCartney hinausgelaufen ist und dass einfach zu wenig Platz für diese beiden Egos gewesen sei, dass das und so weiter. Und es gibt ja diesen Film eigentlich bereits, ne? Also 1970 ist ein Film entstanden über diese Let It Be Sessions, der ist nicht besonders gut und der lässt das auch ein bisschen auf diesen Konflikt hinzulaufen und so, wobei man heute weiß, der Konflikt zwischen George Harrison und John Lennon zum Beispiel war sehr viel schärfer zu der Zeit, wir reden über Anfang 69, also gut ein Jahr vor der Auflösung der Beatles, als was er dann gezeigt hat. Und wir sehen dann doch, dass die einfach too much fun haben, oder? Also gerade auch Paul McCartney und John Lennon, wie man sieht, okay, das sind junge Männer, Ende 20, die jetzt gerade mal Weltpop-Geschichte geschrieben haben und immer noch ziemlich viel Spaß im Studio haben. Also so ein wie soll man sagen, eine Fehde sieht dann doch anders aus. Und das hat eben auch mit einer immerwährenden Pop-Dynamik zu tun, ne? Die uns ja immer quasi diese Wahl vorgaukelt, auch zwischen Bands, Rolling Stones oder Beatles, Oasis oder Blur in den 90er Jahren, Mick Jagger oder Keith Richards ist auch das andere quasi komplementäre Paar oder eben Paul McCartney und John Lennon, wo mit Adorno natürlich man jetzt sagen müsste, das ist natürlich die Verblendung der Populärkultur, die uns immer eine Wahl vorgaukelt, wo in Wahrheit vielleicht gar keine ist und mehr Ähnlichkeit herrscht. Verblendung würde ich das nicht nennen, aber er hat natürlich trotzdem recht, der alte Adorno, in dem Sinn zum Beispiel, dass vor dem, was wir jetzt kennen, von den Bildern von Peter Jackson es doch so aussieht, als hätten die doch ein paar Gemeinsamkeiten mehr gehabt, als uns immer weiß gemacht wurde. Und auf diese Art von Vitalität, die man sich schon gar nicht mehr vorstellen kann, wenn man dann immer über die schlimmen letzten beiden Jahren der Beatles diskutiert, auf diese Vitalität in den Bildern freue ich mich wirklich wie ein kleines Kind.
Sagt Tobi Müller. Also vielleicht doch kein Gegensatz zwischen John Lennon und Paul McCartney. Wir werden den Film sehen im August von Peter Jackson, Get Back. Die Themen des Tages erfordern es, dass wir natürlich auch noch mal nach Großbritannien gucken und die Lastwagen, die sich da stauen in Dover. Die Lastwagenfahrer warten darauf, dass sie weiterfahren können nach Frankreich. Diese Staus waren ja entstanden, weil eben Festland-Europa entschieden hatte, keine Reisenden aus Großbritannien mehr reinzulassen, wegen dieser Mutation des Virus, die sich in Großbritannien ausgebreitet hat. Jetzt haben Franzosen und Engländer verhandelt und die LKWs rollen wieder, aber...
Für die LKW-Fahrer soll es mehrere Covid-Teststationen geben. Eine davon auf dem ehemaligen Flugplatz Manston, wo in den letzten Tagen schon Lastwagen zwangsgeparkt waren. Aber auch jetzt, wo Frankreich die Grenze in Calais wieder geöffnet hat, werden sich die Gestrandeten auf der anderen Seite des Ärmelkanals in Geduld üben müssen. Von jetzt auf gleich ist der Rückstau nicht aufzulösen. Während die Regierung von 4.000 Lastern spricht, die in Dover und Umgebung festsitzen, spricht die Road Haulage Association, der Handelsverband für Straßentransport, von 8.000 bis 10.000 Fahrzeugen. Da könnten dann auch die Transporter mit eingerechnet sein. Zunächst einmal ist nun die Frage, wie schnell die Lkw-Fahrer und Kuriere einen Test bekommen können. Dieser deutsche DHL-Bote ist mit dem Versuch bisher gescheitert. Er ist nur von A nach B geschickt worden.
Ich hoffe, einen Test zu kriegen. Die Leute vom Covid-Testcenter in Manston haben mir gesagt, ich müsste nach Margate gehen. Und da hat man mir gesagt, ich müsste nach Manston zurück. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll.
I don't know what to do.
Ja, die Lkw-Fahrer sind verzweifelt. Viele würden ja natürlich auch gerne weiterfahren, weil sie eventuell Weihnachten mit der Familie verbringen wollen. Das war der Bericht von Imke Köhler, Tobi Müller. Wie sehen Sie das? Also ich meine, man musste wahrscheinlich die Grenzen erstmal dicht machen oder war das eine Überreaktion?
Schwer zu sagen. Also ich fand ehrlich gesagt die Rhetorik der britischen Regierung, dass alles außer Kontrolle sei, out of control, schon sehr grenzwertig. Und ich glaube, dass die das auch mit befeuert hat. Ich meine, jetzt spricht aber natürlich ganz stark der epidemiologische Laie in mir. Klar, wie immer, wenn es um solche Themen geht, würde ich meinen, mit den üblichen Regeln, die wir haben, lässt sich die Ausbreitung auch des neuen Virus ja eigentlich verhindern. Also ein LKW-Fahrer, der da reinkommt, seine Ware abladen lässt oder selber ablädt und wieder heimfährt, das sehe ich jetzt nicht ein erhöhtes Risiko, ehrlich gesagt. Und die LKW-Fahrer triebt ja immer alles. Ne? Also es ist nicht so, dass es ein besonders privilegierter Job wäre, wie die so hausen und leben, wenn sie nach Europa fahren und wieder zurück. Also ich würde eigentlich in einer ersten Reaktion eher sagen, ja, ich fand die alarmistische Rhetorik der britischen Regierung, die ja vor allem auch das Weihnachtsfest kassieren wollte, wo sie die Regeln zuerst einfach deutlich zu sehr gelockert hatte, das eigentliche, das ursprüngliche Problem.
Also was haben die EU-Staaten beschlossen? Sie haben gesagt, die EU-Bürger mit einem Wohnsitz in der EU dürfen wieder von Großbritannien nach Frankreich reisen, aber alle müssen eben einen negativen Test vorweisen können, der nicht älter ist als 72 Stunden. Und dieser Test muss auch diese neue Variante des Coronavirus nachweisen können. Also insgesamt ist das wahrscheinlich ein gut gangbarer Weg, nehme ich an.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Weg, den andere Länder eingeschlagen sind, dass sie mit diesen 72-stündigen höchstens alten Tests, das haben ja auch andere europäische Länder gemacht schon, das ist jetzt keine neue Maßnahme, man hat ja dann nochmal deutlich nach vorne getrieben, aber das ist eigentlich bekannt als Mittel, dass man das machen kann. Ich bin aber gar nicht sicher, wissen Sie das? Gehören die Schnelltests da dazu oder müssen das PCR-Tests sein bei
es
der Einreise?
Es können auch Schnelltests sein. Am Anfang sollten es PCR-Tests sein, aber man hat das dann auch für Schnelltests jetzt entschieden, dass die auch möglich sind. Ich meine, interessant bei dem Blick auf diese Lage im Moment ist ja, dass am 31. Dezember die Übergangsphase endet, in der vor dem Brexit dann jetzt noch EU-Regeln gelten. Und wenn es beim No-Deal bleibt, dann drohen höhere Zölle und dann wird es lange Wartezeiten an der Grenze geben. Das wird jetzt schon mal vorweggenommen.
Das ist richtig, ja. Und da wird es dann endgültig für Laien irgendwie undurchsichtig und undurchdringlich, was hier eigentlich noch die Strategie ist oder was pure Überforderung ist dieser britischen Regierung, die ja einfach sehr beunruhigend ist in vielem, in völliger Unberechenbarkeit, was jetzt gerade die Policy angeht, also die Politik, die Pandemiepolitik, die sie da gerade fährt oder wie sie mit Europa verfährt, das ist ja alles mit Populismus alleine eigentlich nicht mehr zu erklären und ich finde zunehmend beunruhigend, nicht zuletzt, weil es natürlich auch das Festland treffen wird. Ja, darum geht es ja bei diesen Verhandlungen, dass es nicht ein britisches Problem ist, sondern ein europäisches, gerade bei der Trennung, wie das mit Trennungen halt so ist. Und das finde ich tatsächlich beunruhigend. Ich finde es, glaube ich, fast beunruhigender als die Mutation des Virus, wo ich immer sagen würde, im Moment sagen würde, also wenn man sich daran hält, was jetzt quasi von einem verlangt wird, unterbindet man die Verbreitung auch dieses Virus damit.
Gut, werden wir sehen, ob das tatsächlich der Fall sein wird oder ob da auch eine Unsicherheit herrscht. Über diese Unsicherheit sprechen wir gleich. Wir haben eben über die Lastwagen an der britisch-französischen Grenze gesprochen, über die Frage, ob der No-Deal-Brexit sozusagen die größere Gefahr ist als diese Virusmutation, die sich in Großbritannien ausbreitet. Und Sie, Herr Müller, haben gesagt, eigentlich macht Ihnen der No-Deal sozusagen mehr Sorgen als diese Mutation. Das finde ich eine interessante These, weil im Grunde können wir es ja nicht wissen. Wir können nicht wissen zum jetzigen Zeitpunkt, wie gefährlich diese Mutation ist, wenn sie tatsächlich so viel ansteckender ist, wie gesagt. Gesagt wird und wenn sie sich auch schon verbreitet hat in anderen Ländern, da ist ja eine große Unsicherheit, die sich einfach manifestiert und mit der man umgehen muss, oder?
Ja, sicher. Jede These ist experimentell, die man im Moment in den Raum stellt. Natürlich ist Unsicherheit eine völlig neue öffentliche Kategorie geworden in den letzten 9 Monaten, mit der wir leben müssen. Das ist sicher. Nur glaube ich eben, wie schon im vorhergehenden Thema erläutert, dass das eine Kommunikation war, die auf Kriseneskalation gesetzt hat aus Großbritannien, aus politischen Motiven. Und das halte ich wirklich für hinterhältig. Das geht aber nicht, das auf quasi globalem oder zumindest europäischem Maßstab so zu entfachen. Wir wissen eben tatsächlich noch nicht genau, was es mit dieser Mutation auf sich hat. So viel ich weiß zumindest. Und Sie wissen vielleicht, Frau Schäfer, aber wie gesagt, man kann sie jetzt einigermaßen den Check halten, indem man diesen Lockdown einfach ernst nimmt und tut, was von einem verlangt wird erstmal.
Das ist sozusagen die einzige Chance, die man im Moment hat, ne? Damit umzugehen, genau das zu tun, was bisher auch geholfen hat.
Ja, richtig. Und abgesehen davon ist ja das Beruhigende zumindest in dieser Unruhe natürlich ja auch, dass man sagt, naja gut, dass die bisherigen Impfungen werden auch vermutlich gegen diese Mutation schützen. Was wir nicht wissen, ist, was dieser ungeregelte Brexit, vor dem man jetzt einfach auch schon jahrelang ausgeht. Ich meine, man kann es nicht mehr hören oder ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man kann es nicht mehr hören. Also ich kann es nicht mehr hören, diese Verhandlungen ständig. Und man denkt, ja, dann macht ihn halt ungeregelt. Aber was das dann heißt für die einzigen, für die respektiven Volkswirtschaften, nicht nur in Großbritannien, sondern eben auch für Europa, was das heißt für populistische Signale, sich wirklich loszueisen. Wir haben noch ein paar Probleme in Osteuropa, in der EU im Übrigen. Wir könnten wirtschaftliche Probleme im Süden kriegen, mit Italien und so weiter. Das sind irgendwie Signale, die ich im Moment tatsächlich für zumindest nachhaltiger, gefährlicher und schwieriger finde, als eine Virusmutation, die man wahrscheinlich kontrollieren kann, indem man sich weiter so verhält, wie es zumindest vernünftig erschiene.
Ja, Tobi Müller hat sozusagen diese Stunde beherrscht. Schön, dass Sie da waren, Herr Müller. Was mir noch im Kopf rumging, war, beziehungsweise zugeschaltet waren, war die Frage oder die These, dass Sie sagen, die Clubs werden alle sterben, kein Club wird überleben. Ist das wirklich so dramatisch oder haben vielleicht die Clubbetreiber doch in der Zeit, wo sie viel Geld verdient haben, ein paar Rücklagen gebildet?
Das gilt nur für die ewig gleichen Clubs, über die wir ständig reden. Für das Gros der Clubs geht es natürlich eigentlich nicht. Und ich bin da selber gespalten. Ich habe im Mai schon einen Text geschrieben, der hieß Dance is Dead, analog zu Punk is Dead, weil ich glaube, dass sie wirklich nicht überleben werden. Das wird sich, glaube ich, auch bewahrheiten. Und trotzdem habe ich einzelne, also meine Lieblingsclubs, da ein bisschen unterstützt mit Crowdfundings. Ich renne jetzt ständig in so Raver-Pullis rum, zumindest zu Hause. In meinem Alter auch ein bisschen ein prekärer Move, ständig in so einem Pullis rumzurennen, aber eben nicht in der Öffentlichkeit. Ich wünsche mir natürlich, dass das zurückkommt, aber es wird in dieser Form wirklich nicht überleben. Das geht aber nicht. Man kann es nicht anderthalb Jahre schließen und dann denken, das ist alles wieder wie vorher.
Das heißt, es kommt da was Clubs Neues.
Ja, und die prekär Beschäftigten, die da auch sind, müssen Sie auch sehen, es sind ja nicht nur irgendwelche fetten Bosse, die da sitzen in ihrem Gold, natürlich. Dass sie an der Steuer
das
vorbei geschäffelt haben.
Das sind alles Menschen,
sind Leute,
die unterstützt
an der Bar und,
werden müssen. Ja. Insofern richtig. Vielen Dank nochmal für dieses Plädoyer und schönen Nachmittag an Sie.